Da muss man Farbe bekennen. So war es auch in der... Oh. Also, ich fange nochmal an. Es gibt Situationen, da muss man Farbe bekennen. Das hat unser Land, unser Volk auch erlebt in der Zeit des Dritten Reiches. Im Nationalsozialismus, als Adolf Hitler sich zum göttlichen Erlöser des Volkes stilisierte und sich letztlich zur letzten Autorität machte. Heute werden ja die Dinge aufgearbeitet, man stößt auf Dokumente, Protokolle. So gibt es auch eine Vorlage an den Führer, die erarbeitet wurde, wo drin stand, dass die sofortige und bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religionsbekenntnisse mit dem Endsieg geplant war. Mit der gleichzeitigen Proklamation Adolf Hitlers, das zeigen wir noch nicht, zum neuen Messias. Der Führer ist dabei ein Mittelding, heißt es da, zwischen Erlöser und Befreier. Jedenfalls ein Gottgesandter, dem göttliche Ehren zustehen. Die vorhandenen Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der verschiedenen Religionsbekennte sind in Adolf Hitler Weihestätten umzuwandeln. Also, das waren nur ein paar Zitate aus diesem Schreiben, das ist aus dem Protokoll, es ist noch viel mehr. Und dann steht letztlich, wurde es Adolf Hitler vorgelegt und dann ist handschriftlich eine Bemerkung dabei, der erste brauchbare Entwurf zur Bearbeitung, Weiterleitung an Dr. Goebbels, Adolf Hitler. 1933 ergriff er die Macht zusammen mit den Nationalsozialisten. Diese Ideologie verwurzelte sich in unserem Volk. Und auch leider in vielen christlichen Kirchen, die sich dem nicht widersetzen. Aber es gab auch die bekennende Kirche und schließlich auch die Barmer Theologische Erklärung 1934, also schon ein Jahr nach der Machtergreifung Hitlers. Und da heißt es in einer der Thesen, und jetzt können wir es einblenden, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Amen. Wie gut, dass es dieses Bekenntnis noch gab, diesen Lichtschein mitten in der großen Dunkelheit. Wie gut. Heute blenden wir knapp 2000 Jahre zurück in die Jerusalemer Urgemeinde. Trotz mancher Widerstände erlebte sie ein dynamisches Wachstum und entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer ernstzunehmenden Größe in Jerusalem. Wir können das ausblenden. Die vielen Menschen damals in der Jerusalemer Urgemeinde erfordern auch eine bessere Struktur und Organisation, so wie wir das auch erleben als Gemeinde. Und deshalb werden fähige Mitarbeiter berufen, die erfüllt sind vom Glauben und vom Heiligen Geist, um die Dinge zu ordnen. Und dazu gehört auch Stephanus, um den wird es heute gehen. Stephanus ist ein griechischer Name und der bedeutet eigentlich der mit dem Siegeskranz, der Bekränzte. Er ist nicht nur ein guter Organisator, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, sondern auch ein überragender Prediger. Und sehr überzeugend bekennt er sich zu Jesus Christus, erzählt die ganze Heilsgeschichte nach, das könnt ihr dann so lesen, und landet aber schließlich als Gefangener vor dem Hohen Rat, wie so viele andere auch, weil es natürlich Kräfte gab, denen das nicht gefiel. Man bezichtigte ihn der Gotteslästerung, weil er für den Glauben an Jesus Christus eintrat. Und er nennt aber in dieser Situation die Dinge sehr klar beim Namen. Sinngemäß sagt er, ihr habt den Messias gekreuzigt. Und jetzt mal ganz sinngemäß, aber er ist nicht tot zu kriegen. Jesus lebt. Und hier beginnt unser Predigttext heute, Apostelgeschichte 7, 54 bis 8, 4. Als sie dies hörten, wurden sie rasend vor Zorn und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt von Heiligem Geist, blickte zum Himmel auf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, ja, ich sehe die Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber überschrien ihn, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich vereint auf ihn. Sie stießen ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Sie steinigten den Stephanus, er aber rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Saulus war einverstanden mit dieser Hinrichtung. An jenem Tag nun kam eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden versprengt über das ganze Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Fromme Männer bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber fügte der Gemeinde großes Leid zu. Er drang in ihre Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die Vertriebenen nun zogen umher und was taten sie? Sie verkündeten das Evangelium. Amen. Ein sehr beeindruckender Text, der niemanden kalt lässt, denke ich. Spontan werden mir hier drei Dinge deutlich. Erstens, es braucht Menschen, die Farbe bekennen. Immer wieder, damit sich was tut. Damit manchen Dingen vielleicht ein Riegel vorgeschoben wird oder damit sich andere Dinge doch noch in eine gute Richtung verändern können. Es braucht Menschen und Situationen, die bereit sind, Farbe zu bekennen. Kante zu zeigen, deutlich zu sein, klar zu sein, Klartext zu reden. Und das Zweite, es geht nicht ohne Leiden. Natürlich hätte ich es auch gerne einfacher, wie ihr alle auch, vermute ich. Aber die Realität in dieser Welt ist, es geht nicht ohne Leiden. Ein wichtiger Vers in der Apostelgeschichte lautet, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und das Dritte, es gibt eine Kraft zum Bekennen, die durch all das hindurchträgt und die letztlich auch viel stärker und größer ist als alles Leiden und alle Schwierigkeiten. Und ich habe mich gefragt, warum hat Stephanus in seiner Todesstunde solch eine Kraft zum Bekennen? Und mir ist klar geworden, er hat hier in dieser Situation seines Lebens diese Kraft, weil er sie auch schon mitten in seinem Leben erlebt hat und sich auch in seinem Alltag vorher, in den vielen Jahren vorher schon dafür geöffnet hat und aus dieser Kraft gelebt hat. Nicht erst nur in seiner Todesstunde. Warum wurde er eigentlich als Diakon berufen, um da in schwierigen Situationen in der Gemeinde zu helfen? Das heißt, er war ein Mann voll Glauben und voll Heiligem Geist. Das ist so sozusagen kurz zusammengefasst seine Qualifikation. Das heißt, er ist ein Mann, der wirklich, das ist das eine, er lebt aus der Gnade. Er lebt von dem, was Gott, was Jesus Christus uns schenkt, was er für uns getan hat. Wir wissen als Christen, wir können uns nicht selber erlösen. Wir können nicht aus unserer eigenen Kraft uns selig machen. Wir können nicht mal aus unserer eigenen Kraft all das hier bestehen. Und er war ein Mann, der sich vollständig für diese Gnade geöffnet hat und der richtig Gnade nehmen konnte. Der konnte sich beschenken lassen und sagen, ich lass mich von Gott beschenken. Ich lass mich füllen von seiner Kraft und erfüllen und leiten. Er hat Gnade, glaube ich, erlebt wie kaum ein anderer. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Wir leben aus dieser Kraft, die von Gott kommt. Und das andere aber, er hat sich auch für diese Kraft, für diesen Heiligen Geist selber bewusst geöffnet. Das heißt, in gewisser Weise muss man sagen, er hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Er hat dieses Raum geben für den Heiligen Geist, das ist dann unsere Aufgabe. Gott gibt die Fülle, aber wir müssen auch unsere Hände dafür öffnen, unsere Herzen, um sie aufzunehmen. Das heißt auch, er hat sich auf einen lebenslangen Lernprozess als Jünger Jesu eingelassen und Schritt für Schritt auch die Bedingungen dafür geschaffen, dass diese Gnade ihn erfüllen kann. Das war sein Job. 100% Gnade des Heiligen Geistes und 100% Einsatz. Es gibt ein Andachtsbüchlein, ein klassisches von Oswald Chambers. Einige von euch kennen das schon. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Ich finde den Titel super, weil er beide Aspekte drin hat. Das Höchste von Gott, die Gnade, das Geschenk, die Fülle, die Kraft, aber auch mein Äußerstes, dass ich mich dafür öffne, dass ich ihm Raum gebe und auch vollen Einsatz leiste. Das sehe ich hier bei Stephanus. Und ich sage euch, vielleicht ist es euch jetzt auch so gegangen wie mir, so am Anfang ist man ein bisschen beklommen, wenn man das so liest. Und es lässt einen ja nicht kalt. Aber je mehr ich mich jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Predigt damit befasst habe, habe ich gemerkt, dass mich das total ermutigt. Dieser Blick auf diesen Mann, die Kraft, die in seinem Leben wirksam ist, die ihn durch diese harte Situation hindurchträgt und zu sehen, sie hat ihn durch sein ganzes Leben getragen. Und ehrlich, Stephanus ist doch ein total positiver Mann, oder? Und ich empfinde es so, ich glaube, der steht auch so zentral und prominent hier in der Apostelgeschichte, nicht um uns zu erschrecken, sondern um uns Mut zu machen, dass man so eine, ja, so positiv und so in Gott gegründet durch all diese Herausforderungen im Leben gehen kann. Wir brauchen solche Vorbilder. Also ich schon. Und mir ist es eine große Ermutigung zu sehen, es geht. Und dafür steht er auch hier vor uns in der Bibel. Und ich möchte mit euch zusammen das nochmal durch anschauen, was ihn in dieser besonderen Herausforderung dort getragen hat, um dann auch herauszufinden, was dann wohl die Faktoren waren, die ihn auch schon in seinem Leben, in seinem Alltag, in der Situation, in der du stehst und ich stehe, auch schon getragen haben. Ich sage, was dich am Ende trägt, das ist auch das, was dich mitten im Leben trägt. Da heißt es, er aber erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf. Das ist der erste Punkt. Zum Himmel aufschauen. Also um sich in einer solchen Lage von den Problemen weg und nach oben zu orientieren, nach oben zu schauen, dafür braucht man wirklich eine besondere Kraft. Ich denke, da sind wir uns einig. Dafür braucht man Gnade. Und das ist das Erste, was ich denke, was wir hier sehen. Es ist Gnade, die ihn erfüllt. Es ist Gottes Kraft, die ihm hier diese Gnade schenkt. Es ist nicht sein eigenes Verdienst. Er wird wirklich da hineingetragen. Wir sehen, Gottes Kraft ist stärker als alle Herausforderungen. Aber diesen Blick nach oben, den hat Stephanus eben nicht nur in dieser Situation geleistet und diese Gnade empfangen, sondern ich denke, er hat das auch schon in seinem Alltag, in seiner ganzen Nachfolge, in den Jahren vorher auch gelernt und durchbuchstabiert. Das hat ihn auch dafür qualifiziert, als Diakon in einer sehr schwierigen Gemeindesituation tätig zu werden. Wir erfahren in der Apostelgeschichte, dass es da richtig Ärger gab in der Gemeinde, weil es Ungerechtigkeiten gab. Und manche, ihr wisst ja, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann wird man auch bitter und zornig. Und so gab es richtig Zunder und Konflikte. Und Stephanus ist genau der richtige Mann gewesen, um da hineinzugehen, auch selber immer wieder mal was abzukriegen dabei. Davon gehe ich aus. Er wurde bestimmt auch mal fokussiert, gesagt, Mensch, du bist auch irgendwie Teil hier von diesem Establishment, das dafür verantwortlich ist, dass es uns so schlecht geht. Und was hat er dann gemacht? Ich denke, was ihn aufzeichnete, war, dass er dann nicht immer nur auf die Probleme schaute, sondern dass er auch dann gelernt hat, nach oben zu schauen. Denn im Himmel die Situation von Gott her anzuschauen. Denn das bedeutet es, zum Himmel aufzuschauen. Nicht nur das Problem immer anzustarren, sondern die Situation von Gott her anzuschauen, innezuhalten, sagen, Herr, wie siehst du das denn eigentlich? Was ist deine Perspektive? Und in der Bibel erfahren wir, dass im Himmel eine Tür aufgeschlossen ist. Gott hat den Himmel geöffnet. Und auch wenn hier auf Erden alle Türen verschlossen zu sein scheinen, Jesus will uns ermutigen und sagen, hey, heb deinen Blick auf die offene Tür zum Himmel. Und Jünger Jesu dürfen immer wieder die Erfahrung machen, dass dann von Gott her auch wieder sich Türen öffnen, auch auf dieser Erde. Und ich bin sicher, dass er deshalb auch in dieser Aufgabe so gut gewachsen war und dass er das eben in seinem Leben immer wieder durchbuchstabiert hat. Ich denke, er hat Psalm 121 gebetet. Jeden Tag. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein gutes Gebet, das man jeden Tag beten kann. Und ich denke, das ist einfach der erste Punkt, zum Himmel aufschauen. Es ist Gnade, aber es ist auch etwas, was man immer wieder auch bewusst tut. Mir ist das gerade auch in der letzten Woche sehr bewusst gewesen. Ich bin durch manche Schwierigkeiten gegangen und habe gesagt, oh, wie wird das werden? Und dann habe ich gesagt, so Thomas, jetzt ist der Augenblick, schau nach oben, schau nicht nur so auf dieses Problem. Habe ich mich versucht davon zu lösen und habe auch gemerkt, ich kriege eine andere Perspektive. Aber es fängt eben immer im Kleinen an und baut sich dann auf. Und letztlich, dass es dann in so einer Extremsituation geht, ist Gnade Gottes. Aber es gehören beide Dinge zusammen. Das Zweite, das heißt, ich sehe, er hat gesagt, ich sehe den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, auf Jesus sehen. Wie kann man Jesus sehen? Die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wurde ja gegeben zu Pfingsten. Und der Heilige Geist hat Stephanus die Augen für Jesus geöffnet. Das ist totale Gnade. Und ich freue mich, dass das auch immer wieder passiert. Dass ich das bei mir selber erleben darf, dass ich es erlebe, dass Menschen kommen und sagen, ich habe jetzt einfach Jesus verstanden. Ich habe einfach verstanden, wer er ist, was er für mich getan hat, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Und die dadurch total glücklich werden. Das ist die eine Seite. Aber es ist auch wichtig, dass wenn Jesus zu sehen ist, dass man auch hinschaut. Also diesen aktiven Blick auch auf ihn richtet. Und ich denke, auch das hat Stephanus immer wieder bewusst praktiziert. Er hat bewusst sich auch auf Jesus fokussiert. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass Jesus hier eine ungewöhnliche Haltung hat? Wir beten ja im Glaubensbekenntnis sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Aber Jesus steht hier. Jesus ist aufgestanden. Er sah, dass Jesus steht zur Rechten der Herrlichkeit Gottes. Und ich habe darüber wirklich nochmal nachgedacht, was das eigentlich aussagen soll. Und ich glaube, das bedeutet, wir glauben und Stephanus glaubt an einen aktiven Jesus, der Anteil nimmt, der steht, der sich ausstreckt, der dabei ist, der mitgeht, der wirklich lebendig ist und bei uns ist und eingreift. Ein naher Jesus. Wir haben jetzt in diesen Tagen alte Freunde wieder getroffen und die haben uns eine sehr bewegende Geschichte erzählt von einem Mann, der zur Zeit des Nationalsozialismus im KZ war, in Theresienstadt meine ich, und der jüdische Wurzeln hat und jetzt in der Nähe von Rosenheim lebte und mehr oder weniger obdachlos war. Und er lebte im Container, aber dann hat sich diese Tür auch verschlossen und er war dann einfach ohne Obdach. Und sie haben ihn aufgenommen, 3 Monate lang, dann nachher noch für ihn gesorgt, dass er auch, er ist schon recht alt gewesen, in ein Seniorenheim kommen konnte. Und er ist verwurzelt so in seiner jüdischen Tradition. Das sind Menschen, die sehr Israel leben und denen das Herz immer aufgeht, wenn irgendwas mit Israel auch da ist. Und unglaubliche Liebe auch haben. Sie haben immer dafür gebetet, dass er Jesus kennenlernt und erlebt. Aber er war ein bisschen reserviert, aber er hat immer mitgemacht beim Bibellesen und bei all den Dingen. Und schließlich ist er aber dann in diesem Heim gelandet und er war doch ein bisschen verhärtet und geprägt auch von diesen schweren Erfahrungen. Aber 2 Tage bevor er dann starb, waren sie bei ihm und er war völlig verändert. Sein Gesicht leuchtete, er war einfach völlig verändert. Und er hat gesagt, er hätte Jesus gesehen. Er wäre über seinem Bett gewesen. Und jetzt gucke ich nochmal, ich habe gestern nochmal angerufen. Direkt über seinem Bett schwebend. Er hätte seine Hände ausgestreckt. Und dann hat er gesagt, Jesus trägt meine Sünden. 2 Tage später ist er verstorben. Und unsere Freunde haben gesagt, sie haben ihn gesehen. Er sah, sein Gesicht war wie ein frisch gestilltes Kind. Alle Härte weg. Und sie haben gesehen, Jesus hat ihn abgeholt. Er ist mit Jesus in die Ewigkeit gegangen. Und das ist sehr, sehr bewegend gewesen, für mich auch das zu hören. Ich habe gesagt, das möchte ich auch mit euch teilen. Heute Morgen, es hat mich auch berührt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Ja, von Jesus sprechen. Das heißt, Vers 56, und er sprach, ja, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Stephanus macht jetzt eigentlich genau dasselbe, was die Jünger zu Pfingsten getan haben. Da heißt es ja, als der Heilige Geist auf sie kam, er kam ja auf einen jeden von ihnen, Apostelgeschichte 2, 3 und 4, da redeten sie das, was der Heilige Geist ihnen eingab. Das haben sie dann ausgegeben. Alles, was er ihnen eingab, das haben sie einfach dann weitergegeben. Und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist Stephanus in dieser Situation die Worte auf die Lippen gelegt hat. Also die große Ermutigung, der Heilige Geist ist da in diesen Herausforderungssituationen und er steht uns bei. Das Wort Gottes will unseren Mut und unser Vertrauen nicht auf uns selbst lenken, sondern auf Gott und den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hilft ihm, den Glauben zur Sprache zu bringen. Und warum ist das eigentlich wichtig, den Glauben zur Sprache zu bringen, es zu bekennen und auszusprechen? Und ich denke, es hat zwei Gründe. Das eine ist für uns selbst. Jakobus sagt in Jakobus 3, Vers 4, dass die Zunge so etwas ist wie ein Steuerruder in unserem Leben und unserem Körper. Ihr könnt das mal lesen, Jakobus 3, ist sehr spannend, über die Zunge. Das heißt, Nachfolge Jesu und Erfüllung mit dem Heiligen Geist beginnt mit dem Bekenntnis des Mundes. Das heißt, wo wir uns verbal tatsächlich auch in unserem Reden sichtbar und identifizierbar auch für unsere Umgebung und für uns selbst festlegen und sagen, das bin ich, dafür stehe ich, in diese Richtung gehe ich, das ist mein Weg und kein anderer. Und das Zweite, es ist auch wichtig für die Welt, denn das sagt uns auch die Bibel und die Erfahrung, das Evangelium muss zu Wort kommen, es muss ausgesprochen werden, damit die Menschen die Rettung brauchen, so wie dieser eine Mann, von dem ich euch eben erzählt habe, dass sie es auch hören, dass sie von Jesus hören und die Möglichkeit haben, auch zu ihm zum Glauben zu kommen zu können. Und das ist der Auftrag, den wir haben, Zeugen Jesu Christi zu sein, damit Menschen gerettet werden in Zeit und Ewigkeit und dann tatsächlich diese Erlösung auch erfahren können. Also zwei gewichtige Gründe, von Jesus sprechen. Und das schafft dem Heiligen Geist auch Raum. Und das Vierte heißt es, Vers 59, er aber rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Es ist wichtig, sich Gott anzuvertrauen. Ich denke, auch dieses Gebet ist ganz sicher und dann in dieser Lage ist eine Gnade des Heiligen Geistes. Also ich kann mir das im Moment gar nicht so vorstellen, so unter Druck zu sein und dann sagen, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und all die Sachen noch zu denken, wenn da rundherum geschrien wird und so weiter. Aber wir wissen es ja auch von anderen Zeugen aus solchen Situationen, dass es der Heilige Geist das schenken kann. Und Jesus sagt, verlasst euch nicht auf euch selbst, sondern auf den Heiligen Geist. Und das ist für mich eine Ermutigung. Und ich sehe, was tut der Heilige Geist? Er macht Menschen Jesus ähnlich. Von Jesus heißt es ja auch, er betete zum Vater und sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so betet Stephanus jetzt zu Jesus und sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er wird wirklich Jesus ähnlich gestaltet. Das ist das Ziel unseres Lebens. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Stephanus diese Haltung schon in seinem Alltag jeden Tag eingeübt hat. Im Psalm 31, Vers 6 heißt es, ich habe den Herrn stets vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Nee, das steht da nicht. Das steht im Psalm 16, Vers 8. Psalm 31, Vers 6 heißt es, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sorry. Ähnliche Stellen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Psalmgebet. Es ist ein jüdisches Abendgebet eigentlich. Das heißt, man betet es vom Zu-Bett-Gehen und sagt, Herr, ich lege mich jetzt zur Ruhe jeden Tag und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du bist mein guter Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also ich finde es schon schwierig, in der Extremsituation damit anzufangen, aber ich habe mir auch diese Woche gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht jeden Tag, wenn es mir gut geht? Und verankere mich wirklich in Jesus und sagt, Herr, mein Leben gehört dir. Und ich finde, dass das richtig gut tut. Ich bin in dir geborgen. Das ist eine gute Empfehlung. Auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man abends nach Hause kommt, denkt das, ach, der Chef wieder, das war furchtbar heute. Also schaue ich auf zum Himmel und sage dann, Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mein Leben gehört dir in Zeit und Ewigkeit. Das tut richtig gut. Und ist eine gute Vorbereitung, auch dann, wenn es vielleicht mal auch härter kommt. Es ist ja übrigens nicht gesagt, dass wir alle jetzt in solche schwierige Situationen kommen, wie der Stephanus war. Es ist möglich. Aber wir wissen ja auch, die meisten haben ja auch ganz andere. Jeder hat seine eigenen Herausforderungssituationen. Und wir sollen uns nicht so viel Sorgen darum machen, was dann mal sein wird, sondern heute uns verankern in dem lebendigen Gott. Und schließlich, fünftens, heißt es, er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das fünfte ist vergeben. Stephanus hat sich völlig dem Heiligen Geist anvertraut. Und das sehen wir noch tiefer, wird er Jesus gleichgestaltet. Denn auch von Jesus heißt es, dass er am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, dies ist der entscheidende Punkt, der die Welt tatsächlich verändert. Sünde, Hölle, Tod und Teufel besiegt und die Herrschaft Gottes aufrichtet. Genau dieser Punkt, wo Jesus vergeben hat und wo Jünger Jesu vergeben. Was zeichnet den christlichen Glauben und die Christenheit aus? Oder sollte sie auszeichnen? Was ist sozusagen diese zentrale Kraft, die diese Welt verändert? Es ist die Vergebung. Es ist wirklich diese Vergebung. Der Hass der Welt zerbricht an dieser Vergebung. Und Gnade und Vergebung Gottes in Jesus Christus siegt. Und überall auf der Welt, wo so viel Hass und Elend auch diese Welt zerstört, da ist, glaube ich, diese Gnade Gottes, die vom Kreuz Jesu Christi ausgeht, durch Jesus geht und durch seine Gemeinde, das Hoffnungslicht dieser Welt und die Veränderungskraft schlechthin. In dieser Lage zu vergeben, ist eine vollkommene Gnade des Heiligen Geistes. Ich glaube, das müssen wir festhalten. Ich glaube auch Stephanus wird nicht im Vorfeld gesagt haben, oh Herr, ich schaffe das schon alles. Haben wir ja gesehen, es gibt Leute, die es schon versucht haben und gesagt haben, das hat dann nicht so gut geklappt. Aber man kann sagen, ja, ich vertraue mich voll auf dich, ich vertraue voll auf dich und ich fange heute damit an und gehe mit dir jetzt Schritt für Schritt vorwärts und du wirst mir das schenken. Aber ich bin sicher, Stephanus hat diese Gnade schon im Alltag immer wieder durch sich hindurchfließen lassen. Ich habe es ja schon erwähnt, er hatte mit schwierigen Leuten zu tun. Er war ja in der Gemeindearbeit, ne? Dann ist es ja so. Und das heißt, er hat auch immer wieder mal einen abgekriegt. Und ich glaube, das konnte er nur schaffen und dann so da durchgehen, so kraftvoll und verändernd, weil er wirklich immer wieder vergeben hat selber und andere ermutigt hat zu vergeben und sich zu versöhnen. Und so hat es andere und auch ihn selbst vor der Verbitterung bewahrt und ihn wirklich im Licht gehalten. Ich glaube sogar gesund gehalten. Ich denke, diese fünf PowerPoints, diese fünf Punkte, ich habe das so erlebt, das sind die Punkte, die ich auch für mich mit in meinen Alltag auch hineinnehmen möchte. Egal, was mal eines Tages kommen wird. Stephanus beeindruckt mich und ermutigt mich. Er hat Kraft zum Bekennen und er hat Kraft zum Leben. Er ist auch durch das Sterben hindurch so lebendig und voller Licht. Natürlich möchte keiner so von dieser Erde scheiden, aber so lebendig und voller Licht, finde ich, darf man doch auch sagen, Herr, möchte ich auch sein und so gehen, auch in die Ewigkeit. Und immer auf das Leben bezogen, auf dich. Und er lässt sich von der Gnade des Heiligen Geistes leiten und erfüllen. Und er öffnet sich Tag für diesen Geist und sagt, er schaut auf zum Himmel, er sieht auf Jesus, er spricht von Jesus, er vertraut sich ihm an und er vergibt und er verändert die Welt. Stephanus verändert die Welt. Die Welt hat ja gedacht, sie hat ihn beseitigt und damit das Problem aus der Welt geschaffen. Genau wie bei Jesus, aber das Gegenteil ist der Fall. Ein gutes Beispiel ist, wir sehen ja Saulus, der hier dabei steht, einverstanden ist, wahrscheinlich die Sache auch mit angeleiert hat und sich beteiligt hat. Aber was er hier erlebte und mitverantwortete, trug später dazu bei, dass er sich völlig veränderte. Ich glaube, diese Erfahrung mit Stephanus hat dann, nachdem er zu Jesus kam, nochmal eine ganz tiefe verändernde Wirkung auf ihn und sein ganzes Leben gehabt. Sodass er später eigentlich wie Stephanus sein wollte. Dieser Saulus wurde zu Paulus und er wollte wie Stephanus sein. So krass. Es heißt in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8, und erinnert euch, Stephanus heißt ja der mit dem Siegeskranz. Und Paulus sagt da, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten, also bekannt. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Also es gibt nicht nur einen Kranz, sondern jeder gewinnt. Das war auch immer gut für mich bei den Schulfest, bei diesen Sportfestivals. Ich habe auch immer eine Siegerurkunde gekriegt, ne? Also 3., 5., 6., 7. Sieger und so. Aber egal. Immer dabei. Aber dieser Siegeskranz, den gibt der Herr aus Gnade. Und wir dürfen uns in der Gnade verankern. Und was mich wirklich sehr motiviert ist, dass es nicht, ich muss nicht auf so einen schlimmen letzten Tag warten, sondern ich kann heute anfangen, hier auch diese 5 Punkte da Raum zu machen. Und das ist keine schlimme Arbeit. Ich finde, das tut richtig gut. Das stärkt mich, das gibt mir Kraft und Gegenwart Gottes. Ich möchte noch mit uns beten. Und ihr könnt euch entspannen. Ich bete auch gerne für euch mit. Ihr könnt euch da mit eins machen. Und danach wollen wir uns Zeit nehmen, einfach Gott zu preisen und anzubeten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach persönlich auch in unser aller Namen danken, dass du einfach so vorangegangen bist und den Weg gebahnt hast und dich hast kreuzigen lassen, gestorben bist aus lauter Liebe. Du hast es sicherlich nicht so, du hast es nicht voller Lust getan oder irgendwie, das war überhaupt nicht dein Ding. Du hast gerne gelebt und wolltest es auch eigentlich nicht unter diesem Aspekt, aber du hast es getan aus Liebe für uns und für die ganze Welt und du hast die Welt verändert. Du hast den Hass besiegt, die Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Wir sagen, Jesus ist Sieger. Und Herr, wir danken dir dafür, dass Männer und Frauen wie Stephanus und andere, ja, dass auch wir uns verankern können, heute und morgen und alle Zeit und in der Ewigkeit, in deiner Gnade und im Heiligen Geist. Und dass wir lernen dürfen, auch als deine Jünger Schritt für Schritt auch dem Raum zu geben, dieser Gnade. Und bitte gib uns Kraft, dass wir heute Schritt für Schritt diese Schritte der Nachfolge gehen. Herr, dass wir unsere Augen heben zum Himmel, wenn die Probleme sich vor uns auftürmen. Dass wir auf dich sehen und ja, dass du aktiv teilnimmst und nicht so sehr auf die anderen Akteure, sondern sagen, ja, Herr, du bist da. Dass wir dich bekennen, auch um unserer eigenen Seele willen, aber auch damit Menschen dich finden, so wie dieser Mann, von dem ich heute erzählt habe. Herr, dass wir deinen Namen anrufen und auch unser Leben und unsere Seele und unsere ganze Existenz in deine Hand legen und Geborgenheit erfahren hier und heute. Du hältst uns, du bist unser guter Hirte. Und Herr, dass wir vergeben und versöhnlich sind. Es gibt immer so viele Dinge, die uns ärgern und verletzen und wehtun. Und Herr, hilf uns, dass wir in deine Fußstapfen treten. Wir sagen, komm, Heiliger Geist, und bewirke das in uns. Gestalte uns um in das Ebenbild Jesu Christi, in Zeit und Ewigkeit und auch in den Situationen, wo es gilt, ein offenes Bekenntnis wirklich auch zu sprechen. Gib uns Kraft zu bekennen, Farbe zu bekennen, uns auch nicht beeindrucken zu lassen von der Lüge, von Satan, von dem Bösen, sondern dass wir für dich eintreten und für deine Gebote und für dein Licht, damit wir Licht und Salz sein können, auch in dieser Welt. Und damit Menschen gerettet werden, Herr. Wir erheben deinen Namen, Jesus, und danken dir, dass du gut bist. Amen.